Ja, also das Neue, der Schuh jetzt widmet sich einem Thema, den wir gerade berührt haben. Denn wenn wir von den am Schabbat verbotenen und erlaubten Handlungen, die nicht mit Melachot verbunden sind, sondern mit Gesprächen und Ähnlichem und mit dem Geist von Schabbat zu tun haben, dann sagen wir, dass für öffentliche Versammlungen es erlaubt ist, im Theater, Zirkus oder Basilika zu gehen. Nochmals, es geht nicht um eine Vorführung, es geht darum, dass ein wichtiges Gespräch stattfindet. Und wenn es auf eine Art stattfindet, wo nicht andere Gesetze vom Schabbat verletzt werden, dann ist das Zocherabim zum Beispiel, um Tzedakah zu versprechen, ohne es auszuzahlen, auszahlen tut man nach Schabbat, ohne es aufzuschreiben, das darf man auch nicht am Schabbat. Aber nur, sagen wir mal, eine Versammlung am Schabbatnachmittag, weil gerade jetzt irgendwann ein Krisengebiet existiert, wo Juden gerettet werden müssen. Gott behüte, dass wir dazu kommen. Aber es hat das schon mal gegeben. Ich habe ja einiges erzählt. Dann wäre das erlaubt. Und dann sprachen wir immer von diesen Gebäuden. Theater, Zirkus, Basilika. Und das verbindet uns. Und Sprechen übrigens. Sprechen ist auch eine Verbindung. Das wird uns jetzt mit der folgenden Gemara verbinden, die jetzt nicht zwingend von Schabbat spricht, sondern von Sprechen und Hören während der ganzen Woche. Wir fangen mit der ersten der breiten Zeilen an. Ist das eine? Das ist ohne Punktierung sogar. Wow, wir sind alle mutig.
Es ist ein Thema, was Sie haben kontrolliert.
Okay. Tanu Rabbanan, die Rabbiner lehrten, Haholech leitzdadinin, wer zum Stadium geht, geht zum Stadium, ulecharkom, Charkom ist auch eine interessante Sache, er geht zum Front. Front? Ja. Heute, wenn es Krieg gibt, dann ruht der Krieg nicht. Er tobt ununterbrochen. Es gibt ein Konfliktgebiet, gerade jetzt zum Beispiel in Jemen, Nordjemen, Südjemen, Iran, Saudi-Arabien. Es gibt den Bürgerkrieg in Jemen. Es ist einfach gefährlich. Es gibt Gebiete, die sind beim Front. Aber im Mittelalter, in der Antike, eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg, war es so, man hatte einen eigentlichen Front. Hier gab es das Heer von A, hier gab es das Heer von B und die kamen zueinander. Und es gab sogar Zeiten, wo man ausgesprochen hat, jetzt kämpfen wir oder jetzt machen wir Feierabend.
Ja? Zum Beispiel in Winter.
Zum Beispiel, ja gut, das ist auch noch. Aber das auch in der Moderne gibt es ja Zeiten, wo man lieber Ja oder Nicht-Krieg führt. Beim Golfkrieg zum Beispiel war es sehr wichtig, am Neumondtag Krieg zu führen. Warum Neumondtag? Es ist dunkel. Und wer die Technologie hat, um auch im Dunkel auftreten zu können, hat einen deutlichen Vorteil auf dem Feind, der diese Technologie nicht hat, sprich die Alliierten von Amerika gegen Saddam Hussein. Mhm. Ja? Wer also zum Front geht, Verasham, er geht zum Stadion. Und was sieht man im Stadion? Was zeigt man so im Stadion? Hätte eine Hashim, er sieht die Schlangen und Schlangen beschwören. Eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt als eine Hashim, als Schlangen und eher vielleicht noch Hashim. Die Schlangenbeschwörer sieht er bei ihrer Kunst. Ja, wird Achaverin. Chavarin sind eine, also Rashi sagt eigentlich, Nechashim kommt von Nachash, nicht eine Schlange, sondern ein Zauberer. Kilo Nachash wie Jakob, lo Kesem wie Israel, ist eine Art Zauberer. Und Chavarin übersetzt Rashi ausgerechnet als der Schlangenbeschwörer. Ja, das geht auch anders, aber wir folgen mal Rashi. Bukion, Mukion, Mulion, Lulion, Blurin, Salgurin. Sagt Rashi, was ist das? Das sind alles Arten Clowns oder Letzanim. Komiker, Clowns, Dramatiker, was weiß ich. Und ich hatte hier eine Frage, ob das eine, und das können wir jetzt nicht lösen, weil wir das nötige Werk noch nicht bekommen haben, ob das eigentlich Positionen sind, gewisse Arten Beschäftigungen, oder man die Namen von eigentlichen Künstlern, die in diesem Gebiet sich ausgezeichnet haben, erwähnt. Das weiß ich jetzt nicht. Das sind, man sieht ja von der Form hier, dass das von der greco-römischen Welt kommt. Hareze Moschavnitzim, das ist ein Moschavnitzim, eine Versammlung der Spotter. Valema Katuvomer, diesbezüglich steht im zweiten Kapitel, im zweiten Psalm überhaupt. Ashrei Ha'ish, gelobt ist der Mensch. Asher lo alach batzat Reshaim, er ging nicht im Rat, mit dem Rat der Frevler, uvederech hatayim lo amad, er stand nicht auf dem Weg der Sündner. Uv Moschav lezim lo yashav, und saß nicht bei der Versammlung der Spotter. Kim betorat Hashem chefzo, denn seine Beschäftigung ist nur mit der Lehre Gottes. Uv torato yegei yomam v'layla, er engagiert sich damit, er beschäftigt sich damit Tag und Nacht. Wir sehen in jenem Vers eine Abneigung der Versammlung der Spotter. Spotten ist etwas, das meistens schlecht ist. Und mit diesen Menschen sich zu unterhalten, ist auch keine gute Sache. Was heißt das? Alamadata, das lehrt dir, diese Reihenfolge im Psalm lehrt, Shedvarim alalu mevi'im leta adam lidei bitul Torah. Der Mensch, er begeht keine Sünden. Er ist kein Böser. Aber seine Freunde, die sind die Reshaim, die sind die Frevler. Seine Freunde sind die Chataim, die Sündner. Ja? Ich pflege keinen Betrug, ich bin immer ehrlich. Aber mein bester Freund ist halt, ist gerade, was soll ich jetzt erfinden? Er beschäftigt sich damit, Geldautomaten aufzubrechen. Sagt die Gemara, also solchen Freunden hast du. Allerwenigstens bringt es den Menschen zu Bitul Torah. Er wird nicht Torah lernen, oder wird er nicht lernen, und er wird auch nicht erfüllen. Ja, damit sollst du dich sehr lange auseinandersetzen. Viele glückliche Jahre. Also, es bringt den Menschen zu Bitul Torah. Daraus lässt sich schließen, dass man, es steht zwar nicht ausdrücklich so, aber eigentlich, dass man hier ein Verbot sieht, dass man nicht zum Stadium gehen soll. Man kann natürlich die praktische Frage stellen, darf man zum...
Darf ich auch nicht.
Ja, okay, das ist eine Sache. Das ist deutlich erlaubt. Ja?
Österreich.
Ja, wenn es ein Spiel Israel-Österreich gibt, darf man zum Stadium gehen oder nicht. Wie wir jetzt sehen werden, die Gemara spricht nicht vom Fußballspiel von heute, was nicht heißt, dass es unbedenklich ist, einen riesen Anhänger von Fußball zu werden. Ich spreche jetzt nicht vom Spiel, ich spreche vom einfach anschauen. Das ist ein Gespräch, das wir vielleicht gegen Ende des Shios haben können, oder nicht heute. Aber der Stadium damals dient fast für Spielen, nicht für zwei Spiele, sondern
Gladiatoren.
Ja, Gladiatoren. Veramini, sagt die Gemara, ich werde dir schmeißen, das heißt eine andere Quelle schmeißen. Du bringst mir eine Quelle, ich habe eine Gegenquelle. Holchin leitzadinin, man geht zum Stadium. Ja? Holchin leitzadinin, die gehen zum Stadium. Mutar, das ist erlaubt. Warum ist das erlaubt? Also nicht jeder soll gehen, aber die gehen, die tun etwas Erlaubtes. Warum ist es erlaubt, zum Stadium zu gehen und sowas Schreckliches anzuschauen, den Gladiatorenkampf? Die Antwort ist, Mibleche Zavach Umazil. Was tut ein Jude im Zirkus von Rom? Was tut ein Jude beim Gladiatorenkampf oder schlimmer dort, wenn die wilde Tiere losgelassen werden, ja? Was?
Er rennt um sein Leben wahrscheinlich.
Nein, er ist im Publikum. Er versucht Menschen zu retten. Er wird jemanden sehen, den er retten kann vielleicht. Vielleicht jemanden von der Gemeinde. Und er wird dort schreien, rettet ihn, bitte, hab Gnade mit ihm, das ist ein Familienvater. Es waren meistens Männer, ja. Das ist ein Familienvater, das ist der, das heißt, seine Tochter heiratet nächsten Monat, ich weiß was. Gibt ihm Gnade. Und deshalb ist es erlaubt. Und der Charkom, was ist mit dem Front? Mutar ist es erlaubt, mit ne Yeshuv Medina. Was heißt Yeshuv Medina? Das heißt, es gibt ja Juden, die dort in der belagerten Stadt leben. Und wenn er dort hineingehen kann, dann kann er vielleicht ein paar Menschen herausschmuggeln. Er kann sie retten. Mhm. Oder vielleicht zahlt er ein Lösegeld, um einige Menschen zu retten. Und deshalb ist es erlaubt, zum Front zu gehen. Ubilvat Shaloit Hashem Imaem. Allerdings darf er nicht mit der Belagerungsmacht so planen. Also schaut mal, ich bin ein Ingenieur, ich kann euch sagen, wenn ihr dort versucht, mit dem, wie heißt das?
Rambock.
Mit dem Rambock dort versucht, die Mauer zu brechen, wird es nicht gut gehen, aber dort ist besser. Ja? Also solche Dinge soll er eben nicht tun. Wie im Nitrashev Imaem, wenn er geht dorthin als Ingenieur, Assur, das ist verboten. Was haben wir hier jetzt? Ein Doppelproblem. Kashia itzadinina itzadinin. Einerseits sehen wir, dass es verboten ist, zum Stadium zu gehen, und andererseits, dass es erlaubt ist, zum Stadium zu gehen. Kashia kakom achakom. Einerseits sehen wir, es ist verboten, zum Front zu gehen, und andererseits sehen wir, es ist erlaubt, zum Front zu gehen. Also, was ist das jetzt? Ist es erlaubt oder verboten?
Das kommt ja immer auf den Grund, dann darauf
an. Schauen wir mal, ja. Mishlom akarkom akarkom. Bezüglich des Frontes ist es nicht schwer. Lamet kuf. Lamet kuf ist eine Abkürzung. Lo kashe. Es ist nicht schwer. Es ist kein Problem. Warum? Es kommt darauf an, wie er sich benimmt. Kan bemitrashe vimayen. Wenn er strategiert mit denen, dann ist es verboten. Kan beshein mitrashe vimayen. Wenn er einfach als Neutraler dorthin geht, um ein paar Menschen zu retten, dann ist es lässt wenigstens die Kinder gehen. Oder sowas, ja, oder die Kranken, oder die Kranken und die Kinder, die Frauen. Das also, das ist dann erlaubt. Er ist dann in der Tasche. Was ist dann aber mit dem Stadium? Ist erlaubt oder nicht? Das ist ein Widerspruch. Sagt die Gemara Tanaihi, es ist vermutlich eine Meinungsverschiedenheit unter den Tanaim. Der eine ist der Meinung, dass man damit drei Menschen retten kann, der andere ist der Meinung, dass es eine hoffnungslose Sache ist und es ist einfach schlecht hinzugehen. Netanya, wir haben ja dann breiter gelernt, Enolchin Itzadinin, man darf nicht zum Stadium gehen. Warum? Mipnei Shehu Moshav Leitzim. Es ist eine Versammlung der Spotter. Also im Staat, zum Stadium zu gehen, sagt. Das ist schlecht. Rabbi Natan Matir, Rabbi Natan aber sagt, es ist erlaubt, Mipnei Shnei Dvarim, zwei Gründe. Erstens, weil er schreien wird, um Menschen zu retten. Vielleicht sieht er dort, wie ein Jude den Löwen von den Löwen geschmissen wird und er wird aufgefressen. Und seine Frau hat keinen Beweis, dass ihr Mann verschwunden ist. Dass er gestorben ist. Und er kommt unbezeugt. Ich muss hier sagen, für uns moderne Menschen hier lässt das auch diesbezüglich einen bitteren Geschmack. Wir sprechen hier von der Rettung von Juden. Also in einer Welt, in welcher wir alle retten können, ja, Lassia Lishal Bala ist eigentlich. Er sorgt sich hier halachisch. Rashi betont, dass in einer Welt, in der wir alle retten können, wollen wir auch alle retten. In einer Welt, in der wir unsere Gemeinschaft sicher ist, dann beschäftigen wir uns mit der ganzen Welt. Manchmal gibt es diese Wahl nicht. Manchmal ist man einfach eine gefährdete Minderheit, das ist sehr häufig in der Geschichte. Und dann gilt zuerst eine Verantwortung, wenn ich jetzt nur einige retten kann, die Menschen, die auf mich angewiesen sind, ja, die kommen dann zuerst, weil die haben keinen anderen. Ja, da gibt es andere, die haben ihre eigenen Verwandten. Andere Menschen, vielleicht im römischen Senat haben sie Verwandte oder was weiß ich. Oder der keltische Botschafter wird kommen. Das war noch nicht erfunden, aber versteht alle, von was ich rede. Gut, also das bringt uns natürlich zum Thema, dass wenn ich nicht mildernde Gründe habe, wenn ich nicht dazu kommen kann, um Menschen zu helfen, dann darf ich doch nicht zum Stadium, weil es ein Moschav Lezim ist. Ja? Also, Moschav Lezim, Versammlung der Spotter. Tanura Banan, wir sind jetzt bei der 12. Zeile der breiten Zeilen. Die Rabbiner haben gelehrt, Enolchi Letartiot, man geht nicht zum Theater oder Karkassiot und auch nicht zum Zirkus. Mipnei Shemezablin Sham Zibule Lavodat Kochavim. Weil man dort, erstens werde ich es wörtlich übersetzen und dann dem widersprechen, weil man dort bemästet für die Götzen, für den Götzendienst. Das heißt, bemessen von Feldern, ja, mit Avodah Zarah zu tun, das stimmt irgendwie nicht. Schaut mal in Rashi, dann wird man sehen, es gibt das Wort in der Torah als, das waren die Stämme, die 12 Söhne Jakob, Ruven, Shimon, Levi, Yehuda, Yisachar, Zevulun, der sechste Sohn von Lea, als er geboren ist, hat die Lea gesagt, Hapam, diesmal, Yisbeleini Ishi, wird mein Mann mir, Yisbeleini, was heißt da dort Yisbeleini, wenn wir hier vorschlagen? Beglücken, beschenken, ja? Und deshalb nannte sie ihn Zevulun, und das ist, weil wir, was Rashi hier sieht, Shemesablin, dass man bemestet, nicht was man bemestet, dass man beschenkt. Das heißt, es gab beim Eingang im Zirkus große Urnen und dort Spenden, Gaben für Jupiter, Mars oder was weiß ich, welche andere, Merkur und andere Götzen der Römer zu unterstützen. Ja? Liebe Rabbi Meir, so sagt mehr. Vachachamim Omrim, und die Weisen sagen, Makom, ja, sagen, also Rabbi Meir sagt, das Problem ist Avodah Zarah. Die Chachamim sagen, Makom Shemezablin Asur, dort ist es verboten, wo man diese Urnen für Einsammlung von Spenden haben, darf man nicht, warum, weil es Avodah Zarah ist. Mit Nechashad Avodat Kochavim, die Menschen werden noch sehen, wie heißt das, Itche, der Jude, Jedele Itche geht rein im Zirkus und alle wissen, es gibt dort die Urnen, jeder schmeißt was rein. Also Itche hat jetzt angefangen, sogar Götzendienst zu unterstützen, das geht doch nicht. Und Makomische Enmesablin Sham, wo man nicht beschenkt, also nicht den Götzendiensten spendet. Asur ist noch immer verboten mit Nemoshav Litzim. Übrigens, ich habe Rashi erwähnt, ich möchte auch noch Tosafot erwähnen. Tosafot hier, dritte Zeile, ganz oben rechts. Mipnei Shemezablin Sham. Peihe. Peihe steht für Pirusha Kontrast, das heißt Rashi hat da klar. Kontrast ist, wie man das Werk, das Rashi geschrieben hat, nannte. Das kleine, das Büchlein. Ja? Die Erklärung im Büchlein ist Lashon Yisbeleini Ishi. Wie mein Mann wird mich beglücken. Rabbeinu Tam Piresh, der Enkel von Rashi, war anderer Meinung. Er hat es erklärt, Shemezablin ist ein, eigentlich, man meint damit bemästen. Und damit meint man das auf spottende, beleidigende Art. Das bringt uns zum Spotten. Ja, gegenüber Götzendienst. Das heißt, man hat eigentlich Shemezabchim. Man tut Opfern. Es gibt dort Opfer, öffentliche Opfer für Athene oder für ich weiß was. Ja? Und öffentliche Opfer und er ist dabei. Und die Chachamim wollten aber nicht den Götzendienst damit würdigen, sondern statt zu sagen, es ist Opfern, das ist, was wir in Betamindash opfern. Es ist nicht Mesabchim, sondern Mesablim, es ist wie bemästen, es ist wie Ausscheidung auf dem Altar zu bringen. Und das bringt uns natürlich zum nächsten Thema. Die Gemara sagt anderswo, das Spotten ist verboten mit einer Ausnahme, man darf spotten vom Götzendienst. Okay. Übrigens, es gibt ein Verbot, das muss ich ja auch erwähnen. Es gibt ein Verbot, Veshem Elohim Acharim Lo Yishama Alpicha, man darf nicht den Namen eines Götzen erwähnen. Ich habe jetzt den Namen verschiedener römischer Götze erwähnt, weil sie abgelaufen sind. Keiner dient sie mehr. Und deshalb sind sie jetzt historische Kuriositäten, die uns erlauben, Halachot zu verstehen. Aber in der Torah gibt es bezüglich kanaanitische Städte, die erobert wurden, heißt es Musabot Shem. Man hat die Namen der Städte geändert. Häufig trugen Städte Namen von Götzen. Und man hat sie dann geändert. So heißt es zum Beispiel, als unsere Vorfahren aus Ägypten herausgezogen sind, dann heißt es, sie gingen vorbei bei Baal Zephon. Baal ist so ein, der Gott von der Herr von Zephon vom Norden. Also das war ein Götz in der Wüste in Ägypten. Und das wird erwähnt, also manchmal wird der Götz erwähnt, manchmal nur mit geänderten Namen, damit man davon spotten soll. Gut, kehren wir jetzt zurück. Das war, wir haben jetzt Rabbi Meir und die Weisen gehört. Nach Rabbi Meir ist das Problem in einem Stadium, dass man damit Götzendienst unterstützt. Für die Weisen ist es auch ohne Götzendienst verboten, weil es eine Versammlung der Sportler ist. Maibinayu, wenn es ohnehin verboten ist, was für eine Differenz gibt es, praktische Differenz, Auswirkungen zwischen den beiden, sagt Amar Rabbi Hanina Misura, sagt Rabbi Hanina aus Sura. Sura ist nicht Surya, also nicht aus Syrien, sondern Sura ist die Stadt Sura in Persien, was? Ja, genau. Nasa Venatan, übrigens eine Schwesterstadt von Sura für uns Juden war. Wunderschön, Pompedita. Wie heißt diese Stadt heutzutage? Wenn ich mich nicht irre, ist es Fallujah. Das war in den Nachrichten sehr häufig in den letzten 15 Jahren. 18 Jahre, okay. Amar Rabbi Hanina Misura, sagt Rabbi Hanina aus Sura, Nasa Venatan Ika Beinayu. Es gibt ein Verbot, ja, also nicht nur eine Differenz zwischen Rabbi Meir und Hachamim, sondern eher eine Differenz zwischen einem Stadium, wo man nicht hinein darf, weil Götzendienst gespendet wird, und einem Stadium, wo nicht hinein darf, weil Sportversammlung ist. Mit den Götzendienst dürfen, müssen wir noch viel weiter uns davon zurück weghalten, vom Götzendienst. Und deshalb darf man nicht einmal mit denen zu bestimmten Zeiten Handel treiben. Mit Spottern darf man ganz normal Handel treiben, einfach sich nicht mit denen befreunden und zu ihren Versammlungen gehen. Nächste Zeile, wir sind jetzt auf der 18. Zeile, schätze ich. Darash Rabbi Shimon ben Pasi hat gepredigt, erläutert, Exegese, wie soll ich das jetzt, ja, er hat den Vers erlautet. Wer war das? Rabbi Shimon, Sohn von Pasi. Es steht eben im Tehillim, wir haben es gerade gelernt, Ashrei ha'isha shelo alach ba'atzat reshaim, gelobt ist der Mann, der nicht ging in dem Rat der Frevler, das heißt, er hat sich nicht in ihrem Rat angeschlossen, er hat nicht ihren Rat befolgt und sich nicht in ihrem Ratsversammlung angeschlossen. Und bei dem hat er noch mal den Stand nicht auf dem Weg der Sündner, und er saß nicht bei der Versammlung der Spotter. Das ist die Frage, was ist das mit, was hat es daran mit diesen drei Verben? Gehen, stehen, sitzen. Wenn er nicht ging, wie konnte er dort stehen? Man kann doch nur irgendwo stehen, wenn man hingegangen ist. Und wenn er nicht stand, man kann sich auch nur hinsetzen, wenn man zuerst stand. Was hier in dem Rat nicht gesagt wird, aber selbstverständlich ist, ist folgender wichtige exegetische Punkt. Es gibt eine poetische Form, die im Tanach häufig vorkommt. Man nennt das auf Hebräisch Tikbolet Tanachit, auf Deutsch biblischer Parallelismus. Das heißt, es werden meistens paarweise, in diesem Fall ist es nicht ein Paar, sondern es ist dreifachig, werden Ausdrücke angewendet, die sich fast wiederholen. Es sind nicht ganz wiederholt. Also gehen, stehen, sitzen sind drei verschiedene Verben. Wenn ich jetzt sitze, bin ich nicht gerade dran zu gehen. Und wenn ich gehe, sitze ich nicht. Aber wir sehen dennoch eine Progression. Wir sehen, dass es hängt zusammen. Gehen, stehen, sitzen. Nicht jeder Frevler ist ein Witzler, ja, ist ein Spotter. Und nicht jeder Spotter meint es schlecht. Und es gibt Menschen, die spotten nur, aber tun sonst keine Fliege weh. Und es gibt Menschen, die tun alle Arten Sünden, sind immer still dabei. Das heißt, Reshaim, Chataim, Lezim sind nicht zwingend die gleiche. Aber auf der Art, wie das geschrieben ist, nicht gehen im Rat der Frevler, nicht stehen auf dem Weg der Sündner, nicht sitzen bei der Versammlung der Spotter, spüren wir intuitiv, dass hier ein Vergleich gemacht wird. Das ist ein biblischer Parallelismus. Häufig ist der Vergleich so, dass tatsächlich gleiche Dinge miteinander verglichen werden und es ist eine Betonung und manchmal ist es nicht eine Betonung, sondern eine Entwicklung. Und das ist genau, was wir wissen, bevor wir die Lehre von Rabbi Shimon ben Pasi betrachten. Und Rabbi Shimon ben Pasi sagt, schau mal, es gibt einen Bezug zwischen diesen drei Elementen. Gehen, Stehen, Sitzen, Frevler, Sündner, Spotter. Was ist dieser Bezug? Und sagt er, ומאחר שלא ישב und er sich nicht hingesetzt hat, heichan latz, wird er gespottet. Ella, sondern, das Wort, das in viereckigen Klammern steht, Ella, lomar lach, dir zu sagen, she'im halach, ging er auf dem Weg in, mit dem Rad der Frevler, so voll amot, dann wird er auch stehen, wo die Sünder stehen. Wie im Amad, wenn er dort stand, so volle Schiffe, dass sie hinsetzen, wo die Spotter sind. Wie im Yashar, wenn er mit denen hinsicht, so voller Lutz wird er selber auch Spotter sein. Das ist eine Progression. Manchmal, man kriegt einen Tourismusrat von jemandem, der einen anderen Geschmack hat als wir. Jemand, der Orte besucht, die wir normalerweise nicht besuchen. Gibt uns einen tollen Rat, ja? Also für ihn toll. Das musst du unbedingt sehen. Dann sollten wir schon wissen, das ist, wo wir nicht hingehen sollen. Aber dann folgt man dem Rat und dann ist man dort im Publikum zusammen mit den Sündern. Dann sage ich, ich mache das nicht, ich schaue nur an, wie die anderen es machen. Dann setzt man sich hin, man befreundet sich an und dann macht man mit. Wie im Latz, wie schlimm ist das Spotten? Er hat dort gespottet. Allah wa katub omer sagt divers ihm bezüglich. Die Schrift ihm bezüglich, im Chachamta hast du jetzt Weisheit erworben, Chachamta lach, hast du tatsächlich Weisheit für dich erworben. Velatzta, du hast, es steht hier Ve'im Latzta, eigentlich im Ver steht Velatzta, also ohne ihm, und deshalb gibt es hier die Klammer und ein kleiner Gimmel, und wenn man oben in den Notizen schaut, dann wird man sehen, das heißt Velatzta. Und wenn du also gespottet hast, Levatratisa, wirst du selbst die Last deines Spottens tragen müssen. Amar Rabbi Elazar, das ist übrigens eine sehr, sehr, sehr zeitgemäße Gemara. Zwar nicht, wie es gemeint wird von den Menschen in der Gesellschaft, aber es ist echt dort. Amar Rabbi Elazar, sagt Rabbi Elazar, Kola mitlotzetz, jeder, der spottet, Nisurin Beinalav, dann wird er leiden. Sheneimar, wie es heißt, Ve'ata, und jetzt. Dieser Vers ist in der Prophezeiung von Adam Yeshayahu. Es geht zurück zum ersten Schuh heute. Ve'ata, und jetzt. Altit lotze zu, spottet nicht. Pen yechasku mosroteichem. Das nicht, was sind Mosarot? Okay, Umosrote. Ja, es gibt einen anderen Satz der Disputzüge, den ich hier erwähnen möchte. Ich glaube, 107. Psalm.
Ja, ich habe es angeschaut, das ist
der letzte Satz. Also, Handschellen.
Ja.
Aber hier lesen wir das als verbunden mit, wir haben das gestern gesagt, es gibt die Lautverschiebungen, ja. Vav und Jude können sich in Hebräisch sogar ein bisschen aus, verschieben. Und wir lesen das ohne Mem. Das Mem verwechseln wir eher mit Jod. Oder wir lesen das als die, die euch zum Leid bringen, weil Yisurim, Yosrim, Mosrotechem, Mosrechem. Ja, es ist nicht Mosrotechem und Mosrechem. Also nicht von Mosarot, Handschellen, sondern Mosrechem lesen wir hier dann als Peiniger. Okay? Pen yecheskum mosrechem, dass nicht eure Peiniger gestärkt werden. Okay, was lernen wir daraus? Dass Spotten eine ganz schlimme Sache ist. Spotten ist eigentlich etwas sehr Destruktives. Ein Mensch kann etwas aufbauen, sorgfältig aufbauen, sich sehr viel Mühe geben, um etwas Wertvolles zu tun. Dann kommt jemand vorbei und spottet und zerstört das Ganze, auch wenn es gar nicht zerstört ist. Man hat keine Lust mehr. Ja? Und das, jemand kann etwas ganz Frommes tun, etwas ganz Wertvolles, ganz Kluges, ganz, das macht sich das. Und ein anderer kommt vorbei, spottet und fertig ist die Sache. Wir sehen das auch sehr häufig im politischen Diskurs. Satire wird diesbezüglich häufig eingesetzt, Und es gibt Politiker, die tatsächlich Dinge unternehmen, wo es schwer ist, das nicht satirisch zu kommentieren. Aber allerdings muss man sehr aufpassen, weil es entsteht damit eine Atmosphäre des Spottens, ein Moschavlizin. Die ganze Gesellschaft wird zu einem Moschavlizin. In den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass in manchen Hinsichten die Gesellschaft mehr bewusst wird, wie destruktiv Spotten ist. Allerdings gibt es eine Orthodoxie. Es gibt, auf Englisch sagt man, das ist ein Begriff im amerikanischen Gesetz, Protected Classes. Von gewissen Menschen darf man nicht mehr spotten. Die sind jetzt hip, die sind Menschen, die von der Gesellschaft geschützt werden. Ich sage nicht, es ist gut, also es gibt viele Menschen, man soll nicht spotten, aber alle anderen sind noch immer, Jagdsaison ist auf alle anderen geöffnet. Ja? Das heißt, die Gesellschaft ist noch immer nicht verstanden. Es gibt auch Fälle von Menschen, die Witze erzählt haben. Es gab diesen Fall von einer Frau, eine Geschäftsfrau, die auf einer Geschäftsreise nach Südamerika war. Kurz vor, dass sie im Flugzeug eingestiegen ist, hat sie auf Facebook oder Twitter einen geschmacklosen, ein bisschen rassistischen Witz gemacht. Nicht das Schlimmste, das man sich vorstellen kann, aber geschmacklos. Was sie nicht wusste, ist, während 12 Stunden des Fluges ist im Cyberspace alle Hölle losgebrochen. Und wie sie angekommen ist, haben Menschen sie angerufen, sich Sorgen um ihr gemacht und sie wusste von gar nichts. Am Ende hat sie ihre Stelle verloren. Ich habe mal diesbezüglich eine Reihe Artikel geschrieben, wie wir heutzutage zu gewisser Sünden, nicht zu allen, lebenslang auflegen. Ja? Es gab einst eine Tafel, die gibt es offiziell noch immer. Das Gesetz sieht vor, für solche Verbrechen kann man so und so viel Zeit im Knast sitzen, solche Verbrechen gibt es so und so viel Zeit, oder gar keines, eine Geldstrafe oder was weiß ich. Aber heutzutage sorgt das Internet dafür, dass die Strafen alle angezogen sind, sei es denn, es ist so eine Art Delikt, dass das Internet als gemeinsames Hive Mind, als gemeinsame Gehirn, wenn man das so nennen darf, das als Kavalierdelikt sieht. Ja, es gibt gewisse Dinge da. Ist das die Mode, das als Kavalierdelikt zu betrachten? Aber sonst haben wir die Strafen angezogen, weil die Menschen werden ihren Ruf als Verbrecher nicht mehr los, was vom Gesetzgeber nicht vorgesehen war. Man müsste eigentlich sich auseinandersetzen, wie geht man damit in der Moderne um? Unsere Gesellschaft ist noch weit davon, sich richtig damit auseinanderzusetzen. Also ich betrachte es sehr häufig als ungerecht. Allerdings muss man zwischen Gerechtigkeit und Fakten unterscheiden. Es darf 100-mal ungerecht sein, das ist die Welt, in welcher wir leben. Und das ist, was Chazal uns sagen. Ja? Du spottest, es gibt Konsequenzen. Und sie können auch ganz, ganz schlimm sein. Und zum Teil sind sie auch geistige Strafen. Zum Teil sind sie einfach Konsequenzen. Es ist nicht immer leicht, dazwischen zu trennen. Also, Kolamit Lotzetzi Surim Bain Alav. Jeder, der spottet, wird gepeinigt. Alte Leute zu Penjechasku Mosrechem, nicht Mosrotechem, ein sehr ähnliches Wort, also nicht die Handschellen, sondern euer Peiniger. Amal, okay. Amalu Ravale Rabana. Und nur, dass wir wissen, spotten ist eigentlich eine natürliche, menschliche, also wir wollen alle lachen. Und manchmal einen geschmackslosen Witz machen wir alle auch manchmal. Kam Rava, der große Rava, und er musste seine Schüler, die Rabbanan, wir sprechen hier von den Rabbinern seiner Stadt, hat er gewarnt, hat er angesprochen, Bematutam, ich bitte euch, Beinaminaichu, Sprache von euch, ich bitte, Becholashon Shabakasha, was ich nur kann, ich bitte um diese Gnade. Fragt er von seinen Schülern, von seinen Kollegen, die unter seiner Führung in der Stadt tätig sind. Ich brauche von euch, der Lord tut Lotze zu, dass ihr mich spottet. Warum nicht? Ich will nicht, dass ihr von solchen Leid getroffen wird. Spottet nicht. Amar Rav Katina, sagt Rav Katina, Kolamit Lotzetz. wenn ein Mensch spottet, und das bringt uns zurück zu dieser Geschichte mit der Frau, die nach Südafrika geflogen ist. Übrigens, ich habe eine Geschichte erzählt, aber eigentlich gibt es unzählige solche Geschichten. Ja? Eine kleine Google-Suche wird es alles bringen. Chromitlozets, Mesonotav mit Martin, denn sein Einkommen leidet davon. Schneemar, wie es heißt, Mashach Yado et Lotzitzin. Das heißt so, Yom Malkenu, der Tag unseres Königs, Echelu Sarin, Hamat Miyain, Mashach Yado et Lotzitzin. Das ist also Prophezeiung von Hoshea und Gott zieht seine Hand zurück. Gott, der seine Hand normalerweise offen hält, damit alle Geschöpfe, wir sagen im 145. Psalm, sogenannten Aschrei, sagen wir, Poter, das ist der wichtigste Satz im ganzen Stück, Poter, du öffnest deine Hand, und du sättigst jedes lebendigen Wesen nach seinem Bedürfnis, du gibst für jeden zu essen. Da heißt es, Moschech Yedo, er zieht seine Hand zurück. Was ich jetzt erläutert habe, basiert auf Rashi. Also ist das Einkommen des Menschen gefährdet. So lehrt Rav Katina, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Wen haben wir als zitiert? Alle Menschen, die hier lehren bezüglich, wie schlimm das Spotten ist. Wir hatten Rabbi Meir, wir hatten die Rabbanan, die Weisen, wir hatten Rabbi Shimon ben Pasi, wir hatten Rabbi Elazar. Wir hatten jetzt auch noch Rava, Rav Katina. Es ist etwas, das Menschen bewegt. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, sagt der Schwager von Rabbi Yochanan, den wir schon öfters biografisch beschrieben haben. Rabbi Shimon, Sohn von Lakish, der anfänglich ein Rauber war. Und er wurde bald Tshuva. Er heiratete die Schwester von Rabbi Yochanan. Cholamit Lotzetz. Das zeigt auch, dass die größte Qualität eines Menschen ist, wenn er richtig Tshuva macht. Wenn man die Vorgeschichte immer betrachtet und Menschen nicht zulässt, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen, auch wenn sie es ernst meinen. Es sind Menschen, die versuchen, sich von der Vergangenheit zu trennen, damit sie die gleiche Sünde nochmals begehen. Aber wenn man sich versucht, von der Vergangenheit zu trennen, im Sinne, dass man richtig anders sein will, ja, der Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, von seiner Vergangenheit weiter belastet und hätte er nie die Schwester von Rabbi Yochanan heiraten können. Ja? Das ist ein Schuwab, also noch größer betrachtet. Kol amit lotzetz, nofel begehinam, wer spottet, fällt in das Gehinnom. Sheneemar, wie es heißt, Zed Yahir Letz Shemo Ose Bevrat Zadon. Das ist ein Vers aus Mishle. Ihn zu übersetzen, ist eine Katastrophe. Es ist nicht leicht. Was ist Bevrat Zadon? Im Zorn von Zadon. Was ist Zorn? Wenn Evra, Zorn vom absichtlichen Sünder, ja? Wenn Evra le Gehinnom. Also, der Letz, den wir dort hatten, den Spotter, der kommt in der jüdischen Version der Hölle. Sheneemar, woher entnehmen wir, dass Evra, Zorn, eigentlich für Gehinnom steht? Denn es gibt ein anderer Vers, einen gleichen Vers, sorry. Das heißt im gleichen Vers, Yom Evra Hayom. Heute ist ein Tag des Zorns. Ja, nicht heute, dann. Yom Evra Hayom Ahu. Jeder Tag wird ein Tag des Zorns sein. Yom Zara Um Zukar. Ein Tag des Bedrängnis. Yom, ja, es ist ein anderer Vers, stimmt doch. Ich habe, ja. Yom Shoah, Umeshoah, also Tag der Zerstörung. Yom Choshech Vafila, ein Tag der Dunkelheit. Yom Anan Vafel, ein Tag der sehr dichten Worte. Und das ist eine Beschreibung von etwas Schreckliches. Das ist, was wir also hier Gehinnom nennen. Und wir machen diese Verbindung Yom Evra. Und im früheren Vers, den wir zitierten aus Mishle, hieß es Be'evrat Zadon. Im Evra vom absichtlichen Sünder. Okay. Weiterhin, ja, das war Rabbi Shimon ben Lakish.
Jetzt kommt Rabbi Hoshaya. Amar Rabbi Hoshaya. Kola Mitjaher. Ja, bisher ging es um Spotten. Jetzt sprechen wir vom Mitjaher. Wir sollten das Wort Mitjaher ein bisschen erkennen. Alle, die bei mir zu Hause vor zwei Wochen beim Shiur waren, als wir betrachteten, dass Jeharuta nicht schön, nicht passend ist, nicht gut ist für eine Frau. Zwei der sieben Prophetinnen sagt man bezüglich dieser Frauen, dass sie Jeharuta hatten. Die Devora und die Chulda. Und dann haben wir die Frage gestellt, was ist Jeharuta? Und eine Antwort war Hochmut. Und da sagt Rabbi Hoshaya, dass es nicht nur für Frauen, dass Hochmut unpassend ist. Kol hamit yaher, jeder, der hochmütig ist. Nofel begeinom, also sind nicht, jetzt, ich kann das auf zwei Arten und Weisen lesen, ja, die beide richtig sind. Entweder, wir haben bisher von einem, der im Gehinnom fällt, gesprochen, vom Spotter. Jetzt sprechen wir von dem anderen, vom Hochmutigen. Oder, wie kommen Menschen dazu zu spotten?
Weil sie
hochmütig sind. Ja, genau. Und das ist deshalb so verbunden. Sheneimar, wie kommen wir dazu? Es heißt in unserem Vers, den ich jetzt nicht voll übersetzt habe, weil der ist nicht leicht zu übersetzen ist, Zed Yahir, also Zed von Sadon, ein absichtlicher, Yahir, Les Shemo. Der Zed ist Yahir, also was heißt Yahir? Sagt die Gemara hier, nicht, dass er aufleuchten hier nicht wird, oder nicht von Venaharu elav kol ha-goyim, er wird hinfließen. Zed Yahir, er wird hochmütig sein. Der Hochmütige, Letz Shemo, er heißt ein Spotter. Die sind so nie miteinander. Und dann wird er kommen zu Evrat Sadon. Wenn Evra ila Gehinom, Shenemar yom Evra yom Avu. Und Evra ist Gehinom, also er kommt zum Gehinom. Was, woher wissen wir, dass Evra Zorn Gehinom bedeutet? Wie wir schon gesehen haben, es gibt diesen Vers aus der Prophezeiung von Zvanja. Ja? Übrigens, Zvanja ist auch eine von diesen, die Hoshea, beide sind diese, von diesen 12 Propheten, die uns ein relativ kleines Buch hinterlassen haben. Ja, die Bücher, Ovadia hat ein Kapitel, Haggai 2 Kapitel, das geht bis zu 14 Kapitel, glaube ich, ist das längste Hoshea. Diese sind alle relativ kleine Bücher, manche ganz klein, dass sie gebündelt wurden und sie heißen zusammen Drei Asar, die 12. Okay. Amar Rabbi Chanilai, Bar Chanilai. Wir sind jetzt von unten auf der 10. Zeile. Sagt Rabbi Chanilai, Sohn von Chanilai. Oder wir kennen von anderswo einen Rabbi Tanchum, Sohn von Chanilai. Und deshalb kommt Masoret Hashas, dieser kleine Kommentar mit ganz kleinen Notizen, und sagt uns, eigentlich ist es nicht Rabbi Chanilai, Sohn von Chanilai, sondern Rabbi Tanchum, Sohn von Chanilai. Kol amit lotzetz, hier ist der spottet. Gorem klaya laolam, es ist nicht nur, dass er sich selbst Schaden zubringt, sondern er verursacht Zerstörung in der Welt. Es ist schlecht für die Gesellschaft, dass gespottet wird. Schneemar, denn es heißt, ja, da und jetzt. Altit lotze zu. Wir kennen diesen Vers bereits. Spottet nicht. Ben yachaskum osrechem. Ja, bisher kennen wir das. Dass nicht eure Peiniger sich stören. Und dann geht aber der Vers weiter. Ki chala, denn beendet, abgeendet, ja, abgerissen. Venecheratza, shamati meet Hashem Elokim zvakot al kol haaretz. Ich habe gehört bezüglich des ganzen Landes. Chala venecheratz, jetzt Zerstörung. Ich höre, Zerstörung kommt. Spottet nicht. Nehmt's ernst. Und wenn ihr jetzt ernst nehmt, dann vielleicht kommt keine Zerstörung. Weiter, Amar Rabbi Elazar, sagt Rabbi Elazar, Kashehi. Das Spotten ist besonders schwer. Das heißt, die Folgen vom Spott sind schwerwiegend. Shetchilatai Surim. Wir haben ja an einer Seite haben wir Rabbi Shimon ben Pasi zitiert. Rabbi Shimon ben Pasi sagte, Was sagt Rabbi Shimon Pasi? Was heißt, nicht Rabbi Shimon Pasi, sorry. Rabbi Elazar. Jeder, der spottet, könnte vom. Man muss hier aufpassen, das ist echt gefährlich. Meine Flasche wird dauernd. Ich sehe die Kapelle. Rabbi Elazar warnte uns, dass Spotten zu Leid bringt, Leid verursacht, das den Spotter trifft. Und Rabbi Tanhum bar Chanilai gesagt, es bringt zu Störung. Sagt jetzt Rabbi Shimon, Rabbi Elazar nochmals, sagte beide Stimmen. Erstens, ganz am Anfang verursacht es Leid. Der Mensch wird bestraft mit Leid. Und so fragt er ja. Und am Ende bringt es auch Zerstörung. Spotten ist eine sehr destruktive Kraft. Der Rasch Rabbi Shimon ben Pasi, sagt Rabbi Shimon, Sohn von Pasi, Ashreishe shalo alach, vatsat rishami, vrishayim, vderech hatayim lo amad, umashav lo yitzinu yashav, dieser Vers, den wir aus dem zweiten Psalm kennen. Ersten? Stimmt, zweite ist der Abschalom. Erster Psalm. Also für alle, die es hören, ich habe mich hier geirrt, es ist immer erster Psalm. Ganz am Anfang von Tehilim ist auf der ersten Seite. Und was? Sagt er, Ashreishe Shalolach, steht dort, sagt er, wie übersetzen wir das? Nicht gehen im Rat der Frevler, nicht stehen auf dem Weg der Sünder, nicht sitzen bei der Versammlung der Spotter. Wer wird gelobt, der nicht gegangen ist? Se, Shelo, Halach. Nur, dass man das hier richtig hat. Es gibt ja ein kleiner Bett in der Wiener Ausgabe mit Klammern. Und das ist ein Verweis auf Hagauter Bach. Das ist, wenn wir jetzt links schauen, es gibt so ganz links eine Reihe von kleinen Kommentaren, immer unterbrochen von so einer dekorativen Linie. Und der zweite heißt Hagauter Bach. Die Anmerkungen von Bach. Bach ist Rabbi Yosef, aber ich werde keine Biografie jetzt. Hagauter Bach bringt eigentlich korrigiert den Text, wo der Text vielleicht mit den Manuskripten nicht genau übereinkommt. Er war der Erste, der das gemacht hat und der ihn auf der Seite des Talmuds aufgeschrieben ist. Manchmal sehen wir in Rashi, dass er eine Sache bemerkt, aber Bach ist ganz dem gewidmet. Später haben andere auch diese Arbeit gemacht, wie mehr Manuskripten zugänglich waren, hat man es mehr gemacht. Ein ganz großes Werk diesbezüglich heißt Dikdukei Sofrim. Dikdukei Sofrim stammt, glaube ich, aus dem 19. Jahrhundert. Der Typ ist echt, dieser Rabbiner saß monatelang in Bibliotheken, um ganz genau Manuskripten zu lesen, sie mit dem Text der Gemara zu vergleichen. Aber Bach macht das schon. Er sagt, der Bach, Asher lo alach, gelobt ist ein Mensch, der nicht ging, sagt er, se, shelo alach, er fügt hinzu, der nicht gegangen ist, das heißt, der Kopiist hat zweimal shelo alach gesehen und er hat sich geirrt, er glaubt, das war ein Fehler und er hat überkorrigiert. Eigentlich ist in Tehilim steht, gelobt ist der nicht gegangen ist. Wer ist nicht gegangen? Was für nicht gehen? Von wem reden wir? Das ist der shelo alach le tartiot und le kirkasaot Kirkasiot, der nicht gegangen ist zum Theater oder zum Zirkus, Shelof de Kocharim von den Götzendienern. Und Vederech Hataim Loama, der nicht stand im Wege der Sünder, was ist das? Das erste ist, er ging nicht Batzat Rishaim, er ging nicht nach dem Rat im Rat der Frevler. Das zweite ist, der steht nicht auf dem Weg der Sünder, was ist das? Shelo Amad, er stand nicht be Knigion. Ja, was ist Kinigion, sagt Rashi, letzte Zeile. Zeidat Chayali de Klavim, Jagd mit Hunden. Ja? Es gibt ein sehr interessantes Responsum das ist jetzt nicht für die Mara wichtig, aber ich muss es unbedingt erzählen. Es gab einen ganz wichtigen Rabbiner im 18. Jahrhundert, oder wie hat Rabbinerprofessor Schneier-Leimann das mal gesagt, im 18. Jahrhundert hatten Rabbiner kein Glück. Warum nicht? Es gab solche phänomenale Rabbiner, die so dominierend waren, dass wer nicht jetzt phänomenal war, da hat er nichts zu verkaufen. Er konnte seine Gemeinde führen, aber ich meine, eine Erbe für die späteren Generationen zu lassen. Es gab solche Genies, dass für alle anderen eigentlich schwer war. Einer von diesen Genien war der Rabbiner von Prag, Rabbi Cheskel Landau. Er hat ein Werk geschrieben, Noda Behuda. Responsa Noda Behuda. Einer der Responsen dort bezieht sich auf die Frage eines Menschen, ob man jagen gehen darf. Und er hat gesagt, er würde natürlich nicht essen, was man mit Pfeil und Bogen erschossen hat. Er würde sorgen, dass das Tier relativ, also er ist ein sehr guter Bogenschütze, er würde so schießen, dass das Tier relativ schnell stirbt. Er möchte jagen gehen, zusammen mit dem. Und Noda Behuda war sehr, also war nicht begeistert davon. Aber dann hat sich auch die Frage gestellt, woher, die Frage stellt sich vor, wo findet man als Vorbild für einen Juden, jagen zu gehen? Und die Antwort ist Esav. Esav ist bei ihm. Der Typ dachte, das sei für ihn Gebot sei, das sei irgendein Vorbild. In Wirklichkeit schauen wir Esav an als Figur, den wir eben nicht nachahmen wollen. Ja, also das ist Knigiot. Knigion. Sorry, wo ist der gegangen? Knigion. Uf Moshav Letzim lo yashav, er saß nicht in der Versammlung der Spotter, shelo yashav betachbolet. Er saß sich nicht hin, wo man Dinge plant. Ja, die Spotter planen. Das heißt, Rabbi Shimon ben Pasi versucht eigentlich das Verb in Betracht zu ziehen. Ein Rat der Frevler. Er sagt, geh dorthin. Tolle Vorstellung. Stehen auf dem Weg. Was ist das? Was ist der Weg? Der Weg, wo man geht auf dem Weg und bleibt dann stehen und schießt einen Pfeil, schickt die Hunde fort. Ja? Das ist beim Jagd. Und dann setzt man sich hin, um sich etwas zu überlegen, was für schlechten Dinge man planen kann. Aber jetzt könnte jemand sagen, okay, ich habe nichts davon gemacht. Ich habe kein Interesse am Jagd, ich gehe nicht zum römischen Zirkus, ich gehe nicht zum römischen Theater, ich plane keine schlechten Dinge. Shema Yomar, soll der Mensch sagen, Oil velo alachti letartiot, ich ging ja nicht zum Theater, und le kirkasiot auch nicht zum Zirkus, velo amadeti beknigion, und ich war nicht beim Jagd, elech veetgare beshena. Was will ich mit meiner Zeit tun? Ich gehe schlafen. 16 Stunden am Tag. Okay. Talmud Lomar, kommt der Vers und fügt doch etwas hinzu. Dann kannst du etwas Positives tun. V'torato yege yomam v'layla. In der Lehre Gottes. Ja, kim betorat Hashem chefzo. Sein Begierde ist in der Tora Gottes. Und v'torato yege yomam v'layla. Er beschäftigt sich damit Tag und Nacht. Das sollst du tun. Es ist nicht, Jude zu sein, heißt nicht ein langweiliges Leben zu haben, sondern sich das auszuwählen, das richtig Wertvolle auszuwählen, das Geistige auszuwählen. Amar Rav Shmuel bar Nachmeni, sagt Rav Shmuel, Sohn von Nachmeni, Amar Rabbi Yonatan, Sohn von Rabbi Yonatan, Ashrei Ha'ish Asher Lo Halach Ba'atzat Rasha'im, gelobt ist der nicht im Rat der Frevler ging. Der ist so ein Vorbild, wo man sagen kann, er ging nicht Ba'atzat Rasha'im, wo gab es Rat, ein Rat der Frevler, sagt Rabbi Yonatan, sei Avraham Avinu, unser Stammvater Avraham. Unser Stammvater Avraham lebte in einer interessanten Zeit. Was ist nämlich in seiner Jugend geschehen? Menschen versammelten. Ja, die Menschen versammelten sich, um einen Turm zu bauen. Das ist jetzt etwas sehr, sehr Bedeutendes. Die Geschichte des Babelturms in der Torah wird eigentlich sehr enigmatisch erzählt. Es wird so geschrieben, dass die Torah uns quasi verpflichtet, sich Fragen dort zu stellen, um zu versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Allerdings kann man Folgendes sagen: Der Mensch wurde erstens erschaffen, er soll, er war im Gen Eden, er soll etwas machen, darf nur nicht von der Frucht eines Baumes essen. Ich habe schon mal mehr wie einmal erzählt, wie eigentlich diese ganze Geschichte mit dem Baum der Erkenntnis eine Geschichte zu Sexualmoral ist, zu Sexualtrieb. Der Mensch soll seine Triebe völlig beherrschen. Das heißt nicht, dass er keinen Trieb hat, aber er soll ihn beherrschen. Und das mit dem Baum des Wissens, möglicherweise übrigens eine Traube, also nicht eine Traube, sondern Trauben, aus dem man was herstellt? Nein. Und dann wird man besoffen und dann beherrscht man sich nicht und dann kann man alles ausprobieren und 101 Ausreden haben. Das ist eigentlich, was hier stattfindet. Ja? Der Mensch will, statt sich zu beherrschen, will er in eine Situation kommen, wo er sich nicht beherrscht.
Und noch und, die Ausrede hat, dass er nichts.
Ja. Und dann wird er deshalb vom Ganeten verjagt. Das heißt eigentlich, ursprünglich war der Gedanke, dass der Mensch wie ein Engel sein soll. Der beherrscht sich völlig. Ein fleischlicher Engel. Ist das gelungen? Nein. Dann kommt der nächste Schritt und der Mensch ist außerhalb des Ganetens. Und dann gibt es zwei Geschwister und der eine verprügelt den anderen zu Tode. Hat irgendjemand dem gesagt, du darfst nicht morden? Nein. Sondern die Erwartung ist, dass die Menschen selbst verstehen, was richtig ist oder nicht. Dass man eine moralische Intuition hat. Das ist auch gescheitert. Es fängt an mit einem Brudermord und es zieht sich bis vor dem Sintflut, vor der Sintflut, wo die Tora sagt, dass die Menschen haben sich an allen Kapitalsünden versündigt, insbesondere steht in der Tora, die Vayu Bnei Elohim, Ketuvot Bnei Adam, die Söhne der Mächtigen sahen, dass die Töchter der Menschen so gut waren, Vayu Lehem Nashim Kol Asher Bacharu, sie nahmen sich jede Frau, den sie sich auswählen wollten, ohne Rücksicht zu nehmen, auf was der Frau dachte oder ob sie mit jemandem liiert ist. Es war einfach free for all. Und es heißt auch, Kimal Aretz Hamas mitnehmen. Die Erde wurde gefüllt mit Gewalttätigkeit, mit Unehrlichkeit. Die Chachamim sagen auf dieser Basis, dass Diebstahl, also kein Respekt für Eigentum, ein Merkmal der Gesellschaft damals war. Wir haben eine böse Gesellschaft. Und dann kommt die Sintflut und Noach kommt er raus nach der Sintflut und Gott gibt ihm ausdrücklich Mitzvot. Die sieben noachidische Mitzvot, das heißt, es wird nicht mehr erwartet, dass der Mensch intuitiv alles verstehen wird, er hat es nicht verstanden, dann kriegst du jetzt Gebote. Und was ist die nächste Szene? Wenn der Mensch Gebote bekommt, dann soll er doch eine anständige Gesellschaft führen können. Aber die nächste Szene ist, dass der Mensch eben keine Gebote will. Und das ist diese ganze Geschichte mit dem Babelturm. Der Mensch will nicht, er will gegen Gott kämpfen, nicht von Gott belehrt werden. Und Avram aber, Sheloalach Batzat an Shedor Mabul, das ist die erste Zeile auf Seite 19a, Yutet Amud Aleph. Avram Avinu ging nicht in den Rat, er befolgte nicht den Rat der Menschen der Dor Haflaga, der Generation der Teilung. Was heißt Dor Haflaga der Teilung? Gott hat dafür gesorgt, dass die Menschheit sich dann geteilt hat. Die Menschen gingen in allen Richtungen, weil sie miteinander nicht mehr kommunizieren konnten. Und was sagt die Gemara bezüglich dieser Generation? Sie waren böse Menschen. Woher wissen wir das? Denn es heißt, Hava, komme. Nivnela Noel, wir werden uns eine Stadt bauen. Und so weiter. Die ganze Geschichte war eine Geschichte, um die Autorität Gottes nicht zu akzeptieren. Also waren sie Freveler. Dritte Zeile, zweites Wort. Uvederch Chataim Lo'amad, er stand nicht im Wege der Sündner. Sheloamad Bamidat Sdom. Er stand nicht beim Stehen von Sdom. Ups. Sheloamad Bamidat Sdom. Was ist das? Shechataim Ayu, sie waren Sünder. Okay. Was ist die Verbindung? Die Verbindung zwischen Dor Haflaga. Oder Hapalaga, je nach wie man es. Ja, sorry. die Generation der Teilung. Die Generation der Teilung waren Frevler, Reshaim. Woher wissen wir das? Weil wir sehen, sie wollten gegen Gott kämpfen. Was ist die Verbindung dann zwischen Chataim und Sdom? Von den Menschen von Sdom heißt es, Shenemar war ein Sdom, und die Menschen von Sdom, Raim waren böse, Vachataim, und Sündner, La Hashem, zu Gott, Moodzer, sie waren große Sünder. Die Tora beschreibt sie als Chataim, und deshalb ist die Annahme, dass das auch passt, und vielleicht sogar aufgenommen wird von David HaMelech, als er sich inspirieren lässt, um diesen Psalm zu schreiben. Er lässt sich davon inspirieren, er spricht von Sodom. Nicht nur, auch. Okay. Das heißt, Abraham hat sich nicht Sodom angeschlossen. Wer hat sich hier Sodom angeschlossen? Ja. Lot ging zu Sodom. Wir haben diese hervorragende Szene. Es gibt Streit zwischen den Hirten von Abraham und von Lot. Und Abraham sagt, schau mal, wir sind Brüder. Nicht wörtliche Onkel und Neffe, aber wir sind doch verbrüdert. Es sei doch kein Streit zwischen uns, das Land ist groß genug. Gehst du rechts, gehe ich links. Gehst du links, gehe ich rechts. Was ist links und was ist, und was antwortet Lot? Lot sah, so steht in der Torah, et kol kikar Yarden, den Tal des Jordanflusses, also wo das Tote Meer ist. Und er sah aber wie Kichulamashke, heute ist das eine Wüste, aber auch heute gibt es dort einige grüne Oasen. Und dachte sich, das ist doch ein schöner Ort, wo zu gehen. Was hat Abraham zu Lot gesagt? Wo standen Abraham und Lot mehr oder weniger? Vermutlich ungefähr. Wo ist das Einzugsgebiet, wo Abraham tätig war? Zwischen Hebron und Beersheba. Hebron und Beersheba, das heißt, es ist mehr oder weniger im Zentrum Israel, in der Nähe vom Toten Meer, aber nicht beim Toten Meer. Ja? Das ist einige so 20 Kilometer, 30 Kilometer vom Toten Meer in Vogelperspektive. Und von dort her, eigentlich eher Hebron in dieser Zeit, sagt Abraham, gehst du rechts, gehe ich links, gehst du links, gehe ich rechts. Was ist rechts und was ist links?
Also jedenfalls nicht so.
Also, wie kommen wir dazu? Rechts und links, wenn man die Karte so ausrichtet, wie alle Karten ausgerichtet sind. Wie was ist oben in jeder Karte? Heute. Was ist in früheren Karten, was ist das oben? Nein, fast. Ost. Wo die Sonne aufgeht. Du gehst rechts zum Süden, dann gehe ich links zum Norden. Du gehst links zum Norden, dann gehe ich rechts zum Süden. Und was hat Lot getan? Weder noch, er ging gerade voraus. Für Abraham war es nicht einmal eine Möglichkeit, nach Sdom zu gehen. Ja. Das ist, was hier steht. Abraham ging nicht. Lot ging. Abraham ging nicht. Okay. Das zeigt übrigens nochmals, wie häufig wir lesen Gemara, und wenn wir nicht mit einem tiefen Bewusstsein des Tanachs kommen, dann verpassen wir eine riesige Menge an Dingen. Wenn wir den Tanach gut kennen, dann sehen wir, dass die Gemara noch 10-mal mehr sagt, als wir dachten. Weil die Annahme war damals, dass die Schüler, die von den Amoraim gelernt haben, die Schüler waren alle, also kannten den Tanach sehr gut. Vieles mussten sie noch lernen, aber Tanach konnten sie sehr gut. Und wir können das auch nicht. Okay, machen wir weiter. Es gab die Frevler, in dessen Rat man nicht geht, die Sünde, auf dessen Weg man nicht steht. Und jetzt sind wir bei den Sportern. Uf Moshav Litzim lo yashav, das ist das hier. Shelo yashav b'moshav anshe plishtim. Auch das trifft auf Abraham zu. Er saß nicht in der Versammlung der Philister. Warum nicht? Tolle Nachbarn, das ist schlecht, mit dem Nachbarn zu plaudern. Mit Nishelitzanima, sie waren Spotter. Woher wissen wir, dass sie Spotter waren? Jahrhunderte später gab es auch Plishtim. Nicht zwingend verwandt mit diesem Plishtim, aber es gab Plishtim zur Zeit von Shimshon. Und Sie haben von Shimshon gehört, Shimshon war, lebte in einer Zeit, wo die Situation für das Volk Israel, die politische Situation, katastrophal war. Die politische, wirtschaftliche Unsicherheitssituation. Katastrophal. Was geschehen ist, die Bnei Israel sind mit Joshua, zur Zeit von Rahab, das ist von dem Shirosharat, haben Israel erobert. Sie haben dann Krieg geführt gegen 31 kananitische Herrschaften, Stadtstaaten, haben gesiegt und sie wurden nicht mehr von den Kananitern direkt bedroht. Manchmal ja, weil Barak und Abinoam, also zur Zeit von Dvorah, gab es wieder eine Drohung, aber normalerweise wurden sie mit Ruhe gelassen. Allerdings, wenn wir das Buch hier Joshua lesen am Ende, gibt es eine Liste von allen Ortschaften, die von Bnei Israel erobert wurden. Und dann lesen wir am Anfang vom nächsten Buch, weil sie sind, das geschieht häufig, am Ende eines Buches gibt es ein Thema, das am Anfang des nächsten Buches und danach aufgenommen wird. So entsteht eine Kette. Am Anfang des Buch Schoftim werden diese gleichen Ortschaften mehr oder weniger erwähnt. Nicht als Ortschaften, die von Israel erobert wurden, sondern als Ortschaften, die nicht erobert wurden. Also wurden sie erobert oder nicht? Die Antwort ist, der ursprüngliche Plan war, Am Israel wird Kanaan erobern. Jeder, der vom Anfang an interessiert ist, Frieden zu schließen, tue das bitte ehrlich. Und dann schließt man Frieden. Und dann lässt sich Israel nieder, also das Volk Israel in Israel nieder. Und jene Kananiter, die Frieden schließen, die keine Götzendiener mehr sind, die akzeptieren die Bedingungen der jüdischen Föderation, bleiben dort. Allerdings hat keiner das wahrgenommen. Ein Volk hat dann versucht, um Frieden zu schließen, allerdings nicht auf ehrliche Art und Weise. Der Frieden wurde angenommen, das sind die Givonim. Es gab eine negative Reaktion auf den Betrug, aber der Frieden wurde respektiert auf ewig. Alle anderen haben attackiert. Und dann haben die Bnei Israel sich verteidigt, sie haben zurückgeschlagen, sie haben die kananitische Stadtstaaten erheblich geschwächt, viele der Städte wurden zerstört und dann ist nichts geschehen. Denn die Bnei Israel haben nicht die alte Städte dann übernommen, sondern sie haben sich eigene Siedlungen gebaut. Und es lebten eigentlich in Israel neben Knanim, obwohl sie in eine feindliche Beziehung waren. Es ist nicht, dass sie Frieden geschlossen haben, sondern man hat eigentlich das Problem nicht gelöst. Jetzt waren sie nebeneinander. Es ist anzunehmen, dass die Wege auch unsicher waren. Es ist anzunehmen, dass es manchmal sehr negative kulturelle Austausche gab. Es hat sicher auch Handel gegeben und was weiß ich noch. Und das heißt aber, wenn man jetzt eine, zwischen Belgien und Holland gibt es das, wir in Sertogenbosch besucht, es gibt so einige solche Orte, sieht etwas, das nur in der Benelux so existieren kann, nur in Europa. Es gibt eine Grenze und es gibt Ortschaften, wo es nicht eindeutig ist, ob es Belgien oder Holland ist, sondern statt dem gibt es hier ein belgisches Haus und dort gibt es ein holländisches Haus und dann gibt es eine Straße, die ist belgisch und eine Straße ist holländisch. Um den Nachbarn anzurufen, braucht man eine internationale Vorwahl. Gott sei Dank haben Belgien und Holland schon lange genug Frieden, dass das jetzt nicht zum großen Problem wurde. Wo es einen Front gab, wäre sowas unmöglich gewesen. Warum das so ist, ist natürlich, das geht zurück bis im Mittelalter, welcher Herzog was geerbt hat. Ja? Aber man muss sich jetzt so vorstellen, gäbe es plötzlich einen Krieg zwischen Belgien und Holland, wie schwer es ist, so einen Ort zu verteidigen. So lebten mehr oder weniger Bnei Israel mit Knanim. Nicht ein Haus hier, ein Haus da, dort, aber ein Dorf hier, ein Dorf dort. Und das heißt, dass politisch die Bnei Israel sehr schwach waren. Sie konnten keine Außenpolitik führen. Ja? Sie konnten.
Ich denke, ich hatte ein großes Stück im Mund, ich weiß nicht, was das ist.
Sie konnten keine Außenpolitik betreiben, sie konnten keine Verteidigungspolitik haben, ja, und sie waren sehr schwach. In diesem Vakuum, die Kananim waren auch schwach, die wurden von den Plishtim geschwächt.
sorry, die Knanim wurden geschwächt vom Krieg von Bnei Israel. Bnei Israel und Knaniter waren schwach und plötzlich ist es offen für andere und so kommen die Plishtim. Die Plishtim bauen ihre Präsenz auf und sie werden zu einer richtigen Bedrohung. Sie kommen bis tief im jüdischen Kernland, herrschen sie. Sodass die Bnei Israel eigentlich unter der Oberherrschaft der Plishtim sind. Und jahrhundertelang gibt es diesen Kampf. Zur Zeit von Shimshon, das wir hier lesen, ist der Tiefpunkt. Das ist so tief, dass die Bnei Israel nicht bereit sind, sich selbst zu verteidigen. Sie sind bereit, den Shimshon auszuliefern, ja, weil sie Angst haben, gegen den Plishtim zu kämpfen. Es gibt keine Waffen, es gibt, also es ist eine Katastrophe. Shimshon kämpft als Alleingänger. Er ist eine Ausnahme unter allen Shoftim und allen Richtern. Er ist nicht ein König, er ist nicht jemand, der ein Heer anführt. Ja, die Shoftim waren normalerweise nicht dynastische Könige, fürs Leben aber. Shimshon ist ein Alleingänger. Er kämpft persönlich, ganz alleine, gegen den Plishtim. Und irgendwann aber wird er doch geschwächt und wird er von den Plishtim gefangen genommen. Shimshon war ein Nazir, er durfte seine Haare nicht schneiden, er war ein Nazir von der Geburt an, sogar von der Schwangerschaft seiner Mutter. Und irgendwann erzählt er das, eine Serie von Frauen geliebt, die alle eigentlich Plishtim waren, Plishtiot. Rambam sagt, wenigstens am Anfang, dass er sie zum Judentum hat übertreten lassen, aber es war nicht so. Die Loyalität war deutlich nicht beim jüdischen Volk, sondern...
Geht das,
wenn
Frau kann das Baby
zu einem
Sohn machen?
Das, okay.
Wenn es schwanger ist und dann kann das Baby nicht nie wieder zurück, weil
das ist wieder... Du erwähnst hier ein bekanntes Problem. Im Fall von Shimshon war das von einem Malach, von einem Engel beauftragt. Ja, also da muss man, ob ein Nazir Shimshon so beauftragt werden kann oder nicht von einem sterblichen Menschen, ist eine interessante Frage. Lass uns das Nazir, lassen wir das bitte hier weg. Aber die Frage ist sehr gut. Shimshon wird dann von seiner, ich glaube, dritten Frau verraten. Das ist die Dalila. Und sie lässt ihm die Haare schneiden und er hält sich und er verliert seine Kraft. Also die Kraft war eine Wunderkraft, nicht eine normale menschliche Kraft. Er verliert diese Kraft und sie fangen an von ihm zu spotten. Sie sind so zufrieden, sie haben den großen Krieger der Juden gefangen genommen. Sie tun ihn, sie machen ihn blind, sie tun ihn einen Mühlstein rund bewegen, ja, um zu malen, um ihn wie ein Esel zu behandeln. Und ja, und das ist, was mit Shimshon geschieht. Und dann spricht er ein Gebet zu Gott. Sag, noch einmal gib mir Kraft, dass ich mich noch rache von den Plishtim. Er kriegt wieder seine Kraft und er zerstört das Gebäude, in welche die letzte Versammlung stattfand, wo also enorm viele Menschen dabei waren. Das ist die Geschichte von Shimshon. Und dort sehen wir, wie sie Spotter sind. Sie spotten von Shimshon. Vayhi steht dort, wir sind auf der 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 7. Zeile, drittletztes Wort, Vayhi katov libam, was denen gut war, als ihr Herz, also sie waren ganz glücklich, ein bisschen, ja, ganz happy. Vayomu haben sie gesagt, kehule Shimshon, bringt den Shimshon her, wie Sacheklan soll für uns spielen, also wir wollen lachen, wie er misshandelt wird. Ja, okay. So, das war eigentlich die Auslegung von Asher Ish, Asher Lo Alach, Batzat, Rishayim, Uvederach Hatayim Lo Amad, Uvumashav Lo Yitzim Lo Yashav. Man dürfte sich die Frage stellen, ob das heißt, dass man nicht lachen darf. Aber es gibt zum Beispiel in Tehillim, im gleichen Buch, wo dieses nicht mit den Spottern sitzen gelehrt wird, heißt es, as imale sechok pinu ushonenu rinam, jeden Tag wird unser Mund sich füllen mit Schok, mit Lachen.
Lachen ist an sich keine schlechte Sache. Es kommt darauf an, von was man lacht oder weshalb man lacht. Man kann aus Glück lachen. Man kann von der eigenen, also der klassische jüdische Witz, von der eigenen Misere lachen, um damit zu lernen, das zu überwinden. Oder man kann von anderen lachen. Und da gibt es wesentliche Unterschiede. Also Lachen an sich ist nicht das Problem. Aber Spotten schon. Spotten ist eine destruktive Kraft. Ich werde schon gleich erwähnen, es gibt sogar fromme Juden, die im Stand-Up-Comedy-Circuit tätig sind. Ich kenne eine davon von Hören und Lesen, wo man allerdings sieht, ich habe auch Videos von ihm gesehen, er lacht eben von der eigenen Miserie, er lacht von den eigenen interessanten Missständen.
Wer ist das?
Nicht Ashley Blaker. Ich habe in seinem Werk nicht eben das Spotten gesehen, das normalerweise auf dem Comedy Circle so bekannt ist. Dann möchte ich hier noch etwas von Maharsha erwähnen, das selbstverständlich sein soll, aber ich werde es doch erwähnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier überall drauf ist. Ich habe es nicht nachgeprüft. Ich habe es hier gelesen. Also in meiner Ausgabe. Okay. Er sagt, wir haben uns die Frage der Progression gestellt. Ja? Sagt er, es gibt verschiedene Arten, ja, es gibt verschiedene Arten Spotten. Verschiedene, wie tief lasse ich mich herein in diese Gesellschaft? Es gibt jemanden, der geht einmal Schabbat vorbei. Es gibt jemanden, der sieht sich mehr und mehr und mehr. Was?
Und der bleibt dann schon stehen und der dritte sieht
sich genau, was bleibt. Das ist genau, was der Marschall betonen will. Ja? Es ist nicht nur die unterschiedliche. Also er kehrt zurück dazu, um Rishaim, Chataim, Mitzim zu einem biblischen Parallelismus zu sehen. Es sind nicht unterschiedliche Menschen, es sind die gleichen. Ja? Die Frage ist, gehe ich nur vorübergehend dort, stehe ich mit denen, sitze ich schon mit denen. Es ist immer schlimmer und schlimmer. Das ist, was ich noch dazu hinzufügen wollte.